Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören!
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der Ringvorlesung Der grüne Faden, ein integrierter Blick auf die Nachhaltigkeit. Ich möchte heute mit euch über das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit sprechen. Warum gehören Bits und Bäume zusammen? Das ist so ein bisschen ein alliterativer Titel. Die Bits, das steht natürlich für die Computerfragen, für alles rund um Digitalisierung, Internet of Things, überhaupt erstmal das Internet, Künstliche Intelligenz und vieles dergleichen mehr. Und die Bäume, das steht symbolisch für die Nachhaltigkeit. Da geht es natürlich nicht nur um das Waldsterben, sondern vor allen Dingen auch um Klimapolitik und die Verhinderung des internationalen, des globalen Phänomens der Erwärmung dieses Planeten. Ich glaube, ihr habt schon eine Vorlesung gehört zum Thema Open Source und was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das ist eigentlich schon fast eine Spezifizierung, eine Konkretisierung von dem, was ich heute mit euch machen möchte. Ich möchte einen viel größeren Blick aufmachen und aus einer Vogelperspektive auf die Themen Digitalisierung, die Bits, und auf das Thema Nachhaltigkeit, die Bäume, schauen. Und möchte das machen vor dem Hintergrund übrigens, das blende ich hier auch noch kurz ein, eines Buchs, was ein Kollege von mir und ich geschrieben haben, Smarte grüne Welt. Das Buch haben wir schon 2018 veröffentlicht auf Deutsch. Es kam jetzt gerade vor einer Woche auf Englisch raus, ist also immer noch super aktuell. Und da führen wir so ein bisschen die beiden großen Diskurse, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, zusammen, überlegen an vielen, vielen Schnittstellen, wo es hier Berührungspunkte gibt, inwiefern Digitalisierung einerseits ein Risiko ist für Nachhaltigkeit und aber auch, wie Digitalisierung als Triebkraft nutzen kann, um Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können. Was möchte ich mir heute mit euch machen? Ich möchte anfangen zunächst erstmal mit einem kleinen historischen Blick und die lange Geschichte der Klimapolitik und der Entdeckung und des Verständnisses vom Klimawandel, vom menschgemachten Klimawandel, nachzeichnen und dabei betonen, dass das eben hier viele, viele dicke Bretter zu bohren gibt und schon seit vielen Jahrzehnten die Umweltbewegung, die Bäume, dabei sind, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Und das will nicht so richtig funktionieren. Und das möchte ich kontrastieren mit der relativ kurzen Geschichte der Digitalisierung und wie die innerhalb von wenigen Jahrzehnten es geschafft hat, disruptiv, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, das Thema Digitalisierung breit in der Weltbevölkerung zu verankern. Und dann stelle ich eben die Frage, kann das denn vielleicht klappen, dass Digitalisierung zur Nachhaltigkeit, zum Klimaschutz beiträgt? Und ich werde mir dann einmal angucken, die Umweltintensität der Digitalisierung, also das Risiko, und dann die Potenziale für digitale Reduktionen von klimaschädlichen Treibhausgasen. Und am Ende möchte ich ein paar Gestaltungsoptionen für eine nachhaltige Digitalisierung aufzeichnen. Und das Ganze tue ich jetzt hier und im Folgenden für euch mit einer Vorlesung, die ich schon mal gehalten habe in der TU, aber die einfach total gut passt zu dem Thema und die es auch ein bisschen interessanter macht. Dann sitze ich nicht nur so vor der Kamera wie hier, sondern stehe im Hörsaal und ich fange an mit dem Kontrast der langen Geschichte der Klimapolitik versus die kurze Geschichte der Digitalisierung. Viel Spaß euch dabei!
Ich freue mich ganz besonders über die Einladung, aber vor allen Dingen auch überhaupt über das Stattfinden dieser Ringvorlesung. Warum findet sie statt? Dank auch nochmal an Martina, Viola, Ulf, Gabi und wahrscheinlich auch noch anderen im Hintergrund. Warum findet sie statt? Weil gerade unglaublich viel Bewegung in der Klimadiskussion ist, vielleicht auch ein bisschen war, aber auf jeden Fall immer noch ist. Und wir haben ja auch Fridays for Future als Mitveranstalter und eingebunden in diese Vorlesung. Das war aber nicht immer so, sondern es gibt lange, lange Zeiten in der Geschichte der Klimaforschung und der Klimapolitik, die recht öde, langwierig und vor allen Dingen schmerzhaft langsam den politischen Prozess vorangebracht haben. Heute bringen wir das Thema Klimawandel, Klimapolitik in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Ich glaube, die Digitalisierung ist ein Prozess, der genau für das Gegenteil steht, der sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem schnell entfaltet hat. Und insofern habe ich gedacht, ich steige mal ein, zu Beginn mit einer ganz, ganz kurzen Rückschau auf die lange Zeit der langsamen Klimapolitik und kontrastiere das so ein bisschen mit der rasenden Revolution der Digitalisierung. Und ich habe mir auch sagen lassen, sowas gab es in den Vorlesungen vorher noch nicht. Also wäre ja immer gerne als Erfinder des Treibhauseffekts oder Entdecker, müsste man sagen, des Treibhauseffekts genannt wird, ist Jean-Baptiste Fourier. 1824 hat er das schon beschrieben, dass es einen Treibhauseffekt gibt in der Atmosphäre. Dann war es interessanterweise, und das ist erst seit ein paar Jahren bekannt, Eunice Newton Foote, eine Frau, die 1856 die Wirkung von CO2 als Treibhausgas entdeckt und auch wissenschaftlich beschrieben hat. Bis vor wenigen Jahren galt immer John Tyndall als derjenige, der das herausgefunden hat, aber der war 6 Jahre später. Svante Arrhenius, ein schwedischer Forscher, hat dann 1896 eben schon erkannt, dass es die anthropogenen Einflüsse sind, also namentlich die Verbrennung von Kohle, Öl, Gas, Holz, die den Klimawandel, den globalen Treibhauseffekt hervorrufen. Und das Ganze ist dann 58, würde ich sagen, spätestens durch eine höchst belastbare wissenschaftliche Forschung von Charles Keeling und anderen am Mauna Loa in Hawaii, wo heute immer noch eine Messstation ist, eine der ältesten Messstationen für die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, der das eben empirisch nachgewiesen hat, dass der anthropogene Treibhauseffekt stattfindet. Was war auf der politischen Seite los? Lange wurde das Thema ignoriert. Auf der Stockholm Environment Conference, der ersten multilateralen UN-Konferenz, die sich dem Thema der Umweltzerstörung in verschiedenen Facetten, damals auch grenzüberschreitende Luftverschmutzung, Waldsterben und Ähnliches gewidmet hat. 1972 wurde das Thema nur erwähnt, ja, obwohl Keeling ja schon 14 Jahre vorher diese empirischen Belege dafür geliefert hat. 88 aber dann wurde der IPCC gegründet und hat auch 89 gleich das erste Statement rausgegeben als Aggregation des damaligen Stand des Wissens, dass es hohe Evidenz gibt, dass der menschengemachte Klimawandel zu großen Risiken führt. 1992 dann gibt es als auf dem Rio-Erdgipfel die Verabschiedung der Klimarahmenkonvention, United Nations Framework Convention on Climate Change, die ja bis heute die Plattform bietet für die jährlichen Conferences of the Party der internationalen Klimapolitik. Und dann, vielleicht werden sich einige von Ihnen noch erinnern oder es auch wissen, 1997 ist es dann ja gelungen, im Rückblick muss man sagen, ein genialer, aber leider zum Scheitern verurteilter Coup, 1997 ist es eben gelungen, dann verpflichtende Ziele für Emissionsreduktionen zumindest für die Industrieländer festzulegen. Das war damals das Konzept der Targets and Timetables, also ein klares Ziel für eine Reduktion mit einem klaren Jahr versehen. Das hat aber zu nichts geführt. Es haben praktisch alle Industrieländer, die hier Verpflichtungen eingegangen sind unter dem Kyoto-Protokoll, diese gerissen, überschritten. Der Klimagipfel 2009 in Kopenhagen wurde dann als neuer Hoffnungsträger stilisiert und ist insofern gescheitert, als es da nicht gelungen ist, nochmals neue Ziele zu definieren, die vor allen Dingen nicht nur die Industrieländer, sondern auch die Schwellen- und sonstigen Länder des globalen Südens umfassen sollten. Immerhin in Kopenhagen wurde dann schon das 2-Grad-Ziel als politische, anvisierte, maximale globale Erwärmung festgelegt. Das Ganze wurde dann in Paris 2015 nochmal unterboten, salopp gesprochen. Jetzt ist das 1,5-Grad-Ziel etwas, worauf sich die internationale Staatengemeinschaft verpflichtet hat. Aber wieder keinerlei nationale Ziele, lediglich die Vereinbarung, dass Staaten Allokationspläne, Emissionsreduktionsziele und auch übrigens Ziele für die Klimaanpassung, für Adaptation entwickeln sollten. Schauen wir nochmal kurz auf die deutsche Ebene. Das erste Ziel wurde schon in den 90er Jahren ausgerufen, minus 25% CO2-Reduktion bis 2005. wurde gerissen, obwohl der Wallfall-Profit, also der Dank des Falls der Mauer, signifikant dazu beigetragen hat, dass knapp 20% dann erreicht werden konnten, aber eben nicht die Ziele, die da beschlossen wurden. 2007 dann in Reaktion auf eine EU-Klimarahmengesetzgebung die Meseberger Beschlüsse, das Meseberger Klimapaket mit dem Ziel -40% Emissionen bis 2020, ist es jetzt klar und auch von Regierungsseite bestätigt, dass das nicht erreicht wird. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache es nur kursorisch. Ich glaube, zu dem Klimapaket, was unlängst beschlossen wurde, muss ich hier gar nicht viel sagen. Es ist also eine lange, lange Geschichte von vielen Hoffnungen, sehr viel Awareness, unglaublich viel wissenschaftlichen Belegen und Untersuchungen und Forschungen, die die Ursachen und auch die Lösungsoptionen für den Klimawandel, den menschgemachten Klimawandel vorangebracht haben, aber extrem wenig politische oder auch zivilgesellschaftliche unter uns Bürgerinnen und Bürgern Handlungen, die tatsächlich zu einer Reduktion der Emissionen beitragen würden. Wie sieht's auf der Digitalisierungsseite aus? Okay, die ersten Rechenmaschinen gab es schon im 19. Jahrhundert. Ja, aber der wirkliche Durchbruch mit dem Computer ging eigentlich erst nach den Elektronenröhren los, nämlich mit der Entfindung des Transistors 1987 durch Bartley, Schock und andere. Schon wenig später dann, Entdeckung des integrierten Schaltkreises 1968 oder Entwicklung müsste man sagen und Entwicklung des ersten Mikroprozessors 1971. Das ist noch nicht lange her. Dann folgten sofort die ersten PCs, manche kennen es vielleicht noch, Atari 800, Commodore C64 und ähnliches, aber vor allen Dingen dann auch spätestens in den 90er Jahren in den reicheren Ländern der Welt praktisch eine flächendeckende Ausbreitung des PCs, zumindest im Arbeitsleben und später auch dann in den Privathaushalten. Und als letzte Station vielleicht auf der Hardware-Seite nochmal die erste Einführung des Smartphones, das Apple iPhone 1 2007. Bis heute, ich habe gar keine Zahl für die Verbreitung von PCs, aber bis heute gibt es 3,8 Milliarden Menschen auf der Erde, die Smartphones nutzen. Also knapp die Hälfte der Weltbevölkerung, gut die Hälfte der Weltbevölkerung, Tendenz radikal steigend, eben auch in den Ländern des globalen Südens. Und das in nur gut 10 Jahren. Wie sieht's auf der Software-Seite aus? 91 erst hat Tim Berners-Lee das HTML-Protokoll entwickelt und gilt damit sozusagen als der Gründer oder der Taufpate des World Wide Webs. Heute gibt es 4 Milliarden Menschen, die praktisch täglich online sind. 1996 schon gab es das erste Computerprogramm, was den damaligen Schachweltmeister, Garry Kasparow, glaube ich, hieß der, im Schach geschlagen hat. Also der erste Durchbruch, wo gesagt werden konnte, Maschinen können in speziellen Feldern menschliche Intelligenz überflügeln. Social Media fing in den 90er Jahren schon an, aber der Durchbruch dann Anfang der 2000er Jahre, hier nur ein, das berühmteste Beispiel, Facebook, wurde 2004 gelauncht. Heute 3,8 Millionen Facebook-User. Inklusive Instagram und WhatsApp. Und AlphaGo ist dann noch eine zweite Entwicklung, die als großer Durchbruch benannt wurde, nämlich das erste künstliche Intelligenzprogramm, also ein Programm, was auf neuronalen Netzen basiert, was im Jahr 2016 den damaligen südkoreanischen Meister im Go, im asiatischen Go-Spiel geschlagen hat. Also auch hier seit 2016 sozusagen das erste Mal, wo gesagt werden konnte, in speziellen Feldern kann die künstliche Intelligenz, also das maschinelle Lernen, sogar zu einer stärkeren, besseren Leistung führen als das menschliche Gehirn. Ich bin jetzt der Letzte, der sagt, dass die Maschinen uns überflügeln würden und ich werde auch keinem Science-Fiction hier das Wort reden, dass eines Tages nur noch Roboter diese Erde beflügeln. Aber es drängt sich natürlich die Frage auf, wenn die Klimapolitik so langsam ist und die Digitalisierung so unglaublich schnell und so viele Menschen schon mitgenommen hat, in so kurzen Jahren kann nicht dann die Digitalisierung vielleicht auch eine Triebkraft für den Klimaschutz werden. Das ist sozusagen meine Ausgangsfrage hier mit ein bisschen einer historischen Einleitung. Also disruptive Technologien, können sie gegenüber der leider immer wieder eher desillusionisierenden Klimapolitik vielleicht zum Durchbruch helfen, die Klimapolitik, der Klimapolitik auf die Beine verhelfen, uns Menschen dazu bringen, mehr Emissionsreduktionen im Alltag zu realisieren. Wie weit kann das gehen? Und das gliedere ich wie folgt. Ich gucke mir zuerst mit Ihnen die CO2 und auch Energieintensität der digitalen Hardware und der Infrastrukturen an. Denn das ist, wo man zuerst mal draufschauen muss, um den Status quo der Hardware zu umreißen. Und dann werde ich natürlich in einem längeren Kapitel drauf gucken, wie sind denn die Chancen und Risiken mithilfe ganz verschiedener digitaler Anwendungen und Tools, CO2-Vermeidungen in verschiedenen Bereichen zu realisieren. Und dann komme ich zu einem Fazit, dessen Botschaft Sie im Grunde hier schon lesen können, und werde dann abschließend für eine Gestaltung der Digitalisierung plädieren. Schauen wir zuerst auf die digitale Hardware. Digitale Hardware sind beileibe nicht nur PCs und Smartphones, wie ich es gerade angezeigt habe, sondern neben den Endgeräten natürlich auch die Rechenzentren, aber auch die ganzen digitalen Infrastrukturen, die Unterseekabel, das kann man jetzt hier schlecht erkennen, gigantische Massen an Material, die in den Ozeanen dieser Erde liegen. Manche Menschen glauben ja, die Cloud wäre irgendwo virtuell in der Wolke, aber nein, die Cloud ist im Ozean im Grunde, denn da befindet sich der Großteil unserer Daten. Wie steht es jetzt mit der Energieintensität dieser Daten? Schauen wir da erstmal auf einen dieser Hardware, schauen wir da einmal auf die Smartphones als ein Beispiel. Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, das iPhone 1 wurde 2007 eingeführt. Seitdem wurden etwa 7 Milliarden Smartphones bis 2017 hier verkauft, also 7 Milliarden Smartphones in 10 Jahren. Und die Energiebilanz der Produktion, der Herstellung der Geräte selbst summierte sich in diesen Jahren auf insgesamt 968 Terawattstunden Energieverbrauch. Nur für Smartphones. Smartphone ist nur ein Device. Um das vielleicht ins Verhältnis zu setzen, was sind 968 Terawattstunden? Kann man das irgendwie mit was vergleichen? Gibt es eine Idee, dass es in ein Land, im Vergleich zu einem Land setzt? Welches Land hat ungefähr so viel? Ungefähr 2 Jahre Deutschland? Ja, kommt ungefähr hin. Gucken wir mal hier auf die 250 erstmal in der Jahresproduktion, also die nur die jährliche Produktion veranschlagt hat. Das ist ungefähr der Stromverbrauch von Schweden oder Polen. Ja. Und in der Summe liegt der Netto-Gesamtstromverbrauch in Deutschland bei ungefähr 500 Terawattstunden. Das heißt, dass die Schätzung von Ihnen ist ganz gut. Wie gesagt, nur Smartphones. Jetzt ist es natürlich so, die Produktion von Smartphones verschiebt sich. Hier mal einen Überblick über die Lebenszyklusanalysen von Smartphones. Apple iPhone 6, 8 und 10. Einfach mal im Vergleich. Wir sehen zwei Sachen. Zum einen, die CO2-Bilanz insgesamt steigt an. Und wir sehen zweitens, sie verschiebt sich leicht von der Use Phase, Customer Use, in die Produktionsphase. Das kann man hier nicht so leicht erkennen, aber das ist so. Prozentual werden unsere Endgeräte in der Nutzung effizienter, was allerdings dadurch ausgeglichen wird, dass wir häufig größere Bildschirme haben, mehr Rechenkapazität und Ähnliches. Also wir müssen die Smartphones heute nicht seltener laden als früher. Hätten sie denselben Ausstattungsgrad, müssten wir sie deutlich seltener laden, weil sie effizienter geworden sind. Aber es wird mehr Energie in der Produktion der Hardware verbraucht. Das Ganze gilt für die Branche auch an sich. Die Branche der IKT-Hardware, und da jetzt nicht nur Smartphones, sondern eben auch Rechner, Tablets, Großrechner, Ähnliches, ist eine der wenigen Branchen weltweit, die an Energieintensität leider zulegt. In den letzten Jahren so im Schnitt um 4% legt sie an Energieintensität zu. Im Vergleich dazu, die meisten Branchen des produzierenden Gewerbes weltweit nehmen an Energieintensität ab. Ungefähr im Schnitt 1,8% haben sie weltweit im Schnitt abgenommen. Die IKT-Hardware-Branche nimmt zu. Wie sieht es aus mit dem Energieverbrauch en gros? Hier mal drei Studien, die Sie sehen können. Also der Energieverbrauch wird klar als steigend wahrgenommen, sowohl in der historischen Berechnung als von dem, was in den vergangenen Jahren passiert ist, als auch das, was geschätzt wird. Wir haben das mal ganz gut in eine Grafik gebracht, um auch das wieder ins Verhältnis zu rücken. Wäre das Internet ein Land, dann käme es weltweit an dritter Stelle beim Stromverbrauch nach China und den USA. Der Vergleich hinkt natürlich, weil in den Zahlen von China und USA ist natürlich auch die Strom, zumindest für die Use Phase des Internetnutzung drinnen. Ja, aber das ist hier sozusagen die aggregierte Größe für Produktion und Nutzung der Geräte. Und die summiert ist doch eine äußerst signifikante Größe. Ungefähr 10% des weltweiten Stromverbrauchs entfallen auf das Internet, sprich die Herstellung der Geräte und ihre Nutzung. In Deutschland sind es ungefähr 8%. Was bedeutet das für die CO2-Emissionen? Das kann man so zusammenfassen. Der Anteil aller digitalen Geräte an den globalen CO2-Emissionen wird von 2,5% im Jahr 2013, das ist sozusagen eine Ex-Post-Zahl, auf geschätzt 4% im Jahr 2020 ansteigen. Wie sieht das in der Zukunft aus? Alle Szenarien gehen davon aus, dass die Energie weiter steigen wird, die im Zusammenhang mit Digitalisierung, Internetnutzung und anderem anfallen wird. Hier habe ich jetzt mal ein moderates Szenario genommen, was tatsächlich davon ausgeht, dass der Bereich der Consumer Devices hier langfristig doch eher sogar abnehmen wird oder mehr oder weniger stabil bleibt. Aber eben, dass diese, auch wenn unsere Smartphones vielleicht nicht immer größer werden und trotzdem effizienter werden, ne, das steckt da drin, die werden vielleicht nicht jetzt noch immer größer, bis wir irgendwann einen Handwagen hinter uns herziehen müssen, aber effizienter werden, das heißt, das stabilisiert sich, das wird mehr, bei weitem mehr als überkompensiert durch die zunehmenden Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen, aus der Cloud, durch die Datenzentren zum Beispiel oder eben auch im industriellen Bereich, durch sowas wie das Industrial Internet of Things oder was hier in Deutschland auch Industrie 4.0 genannt wird. Gut, das ist jetzt eine Rückschau auf die Frage, wie sieht die CO2-Intensität digitaler Hardware und Infrastrukturen auf und was auch ist in der Zukunft da zu erwarten. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, das ist natürlich in Klimasicht äußerst kritisch zu sehen, dass Energieverbräuche steigen, CO2-Emissionen steigen, in der Tendenz, dass auch sogar weitergehend wird. Aber es ließe sich natürlich trotzdem mit Digitalisierung einen Beitrag zum Klimaschutz realisieren, wenn die Anwendungen dieser mehr oder minder energieintensiven Geräte und Apps dazu führt, dass in den verschiedenen Sektoren, Lebensbereichen, Bedarfsfeldern dann CO2 eingespart wird oder Energieverbrauch vermieden wird. Das möchte ich mir jetzt mit Ihnen mal zusammen anschauen in verschiedenen Sektoren und mal gucken, wie viel Zeit wir haben. Gucken wir uns unterschiedliche Sektoren an. Es gibt eine Studie, eine sehr positivistische Studie von einem Zusammenschluss von 40 Telekommunikations- und IT-Unternehmen, die 2015 mal durchkalkuliert hat, wie viel CO2 sich denn oder CO2-Äquivalente in dem Fall sich denn durch verschiedenste digitale Anwendungen global reduzieren ließen. Das ist sozusagen das Fazit der Studie. Informations- und Kommunikationstechnologien können eine 20% Reduktion globaler Emissionen bis zum Jahr 2030 realisieren. Das wäre mehr als jedes Klimaschutzgesetz weltweit bisher zu Wege gebracht hätte. Auch wesentlich mehr als der Zusammenbruch der UdSSR und der Ostblockländer in wirtschaftlicher Hinsicht mit starken Emissionsrückgängen damals in den 90er Jahren zum globalen CO2-Budget beigetragen hatte. Die Studie geht dann in verschiedene Sektoren rein und guckt, wie viel sich denn in den einzelnen Sektoren an Gigatonnen CO2-Emissionen reduzieren ließe. Aber die Studie geht eben auch davon aus, dass hier nicht nur Klimaschutz durch Digitalisierung vorangebracht wird, sondern auch Wachstum, wie an diesem anderen Zitat aus demselben Report deutlich wird. Also ICT can generate over 11 trillion in economic benefits. Das heißt, Digitalisierung ist zugleich eine große Wachstumsmaschine, die die Produktion ankurbelt, aber vor allen Dingen auch den Konsum. Und dieses Zitat hier lässt natürlich auch Bände sprechen oder eben die Frage aufwerfen, inwieweit denn diese erwünschten oder erhofften theoretischen Einsparpotenziale tatsächlich realisiert werden können. Tatsächlich werden Wachstumseffekte, Rebound-Effekte, Induktionseffekte, weitere Effekte, die sich wiederum negativ auf steigende, also die sich auf steigende CO2- und Treibhausgasemissionen auswirken, zu wenig berücksichtigt. Und das werde ich, dieses Wechselspiel zwischen Chancen und Risiken, möchte ich jetzt an ein paar Sektoren mit Ihnen mal tiefer beleuchten. Und ich greife erstmal zwei Sektoren raus, die auch hier schon diskutiert wurden. Nämlich einmal das Beispiel der Energiewende. Da hatten wir ja, glaube ich, hier schon einen Vortrag von meiner Kollegin Frau Kowal. Energiewende, ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Worum geht's da? 100% erneuerbare Energien und um das zu erreichen, erhebliche Einsparungen im Primärenergiebereich, Bedarf oder in der Primärenergienachfrage. Denn die Studien, die das mal durchrechnen, wie man 100% Erneuerbare in einem Land wie zum Beispiel Deutschland oder in einer Region wie der EU erreichen kann, kommen dann immer zu dem Schluss oder haben die Prämisse schon mit drinnen, dass das nur gelingen wird, wenn der Energiebedarf langfristig absinkt. Wie kann das erzielt werden? Zum Beispiel durch radikale Effizienzsteigerungen. Jetzt ist mein Slogan, wir werden 100% erneuerbare Energien nur mit noch mehr Digitalisierung realisieren können. Warum? Das will ich an einem ganz einfachen Beispiel darstellen oder einer Grafik. Vielleicht haben Sie das auch schon gehört. Wir hatten bisher ganz schematisch gesprochen ein weitgehend zentralisiertes Energiesystem, einige Großkraftwerke mit Haushalten und auch industriellen Abnehmern auf der anderen Seite. Die Kraftwerksbetreiber und vor allem auch die Netzbetreiber konnten sehr, sehr gut abschätzen, wie sich die Verbräuche über den Tag, übers Jahr, über die Jahreszeiten und so weiter gestalten und dementsprechend das Angebot steuern. Also dies war ein angebotsgesteuertes System. Ja, man hat also dann zur Weihnachtszeit oder wenn irgendwelche Fußball-Weltmeisterschaftsspiele war oder so weiter, auch das Angebot hochgefahren, um den Bedarf an erhöhtem Energieverbrauch dann auch nachkommen zu können. Wie sieht's in der Zukunft aus? Vor allen Dingen, wenn es 100% Erneuerbare sind, ein Stück weit sind wir schon längst in so einem System. Es wird ein zunehmend dezentraleres Energiesystem sein, wo Produktion und Nachfrage räumlich enger zusammenrutschen, aber vor allen Dingen auch, wo Hunderte, Tausende Energiequellen das Netz speisen. Windkraft, Photovoltaik, kleine Biogasanlagen und so weiter. Und dieses Management, dieses System braucht erstmal schon Digitalisierung, das ist trivial. Aber vor allen Dingen gibt es auch nicht mehr die Idee dieser Grundlast, die hoch oder runter gefahren werden kann, sondern es wird vermutlich, je mehr Anteile an kleinen erneuerbaren Energiequellen ins Netz eingespeist werden, desto stärker muss sich auch die Nachfrage flexibilisieren. In so einem dezentralen und weitgehend auf erneuerbare Energien fußenden System brauchen wir also eine Flexibilisierung der Nachfrage. Was kann das heißen? Das bedeutet ganz trivial für uns Nutzerinnen und Nutzer, dass man vielleicht auf der Spülmaschine oder auf der Waschmaschine auf Play drückt, aber sie erst etwas später anspringt, wenn genügend Strom im Netz vorhanden sind. Das bedeutet im industriellen Bereich, dass zum Beispiel energieintensive Branchen wie die Aluminiumindustrie flexibel die Produktion anpassen können muss, wenn Energie vorrätig sind oder etwa im Handel, dass Kühlhäuser vielleicht in Zeiten von Stromüberschuss auch mal die Temperatur auf unter minus 18 Grad runterfahren können, um dann in einigen Stunden des Tages oder der Nacht, wo vielleicht weniger Energie zur Verfügung steht, auch mal ohne Kühlung auskommen zu können. Das ist also eine Flexibilisierung der Nachfrage. Und im Alltag erleben wir sowas derzeit am stärksten durch sogenannte Smart-Home-Systeme. Ja, das kann sowas wie Alexa sein. Alexa ist nun für die meisten Menschen eher ein Shopping-Assistent. Aber es gibt diverse verschiedene Smart-Home-Systeme, die HausbewohnerInnen dabei unterstützen soll, ihr Energiemanagement zu optimieren und vor allen Dingen auch das Heizungsmanagement flexibilisieren sollen. Sprich, wenn Sie zum Beispiel jetzt gerade hier in der Uni sitzen, im Hörsaal, dann muss zu Hause nicht die Wohnung voll durchgeheizt werden, sondern dann kann abhängig von den Nutzungsmustern, die Systeme von Ihnen lernen, die Heizung vielleicht etwas gedrosselt werden. Das System wird vielleicht auch lernen, ob Sie am Wochenende da sind oder ob Sie mit wie vielen Bewohnern Sie dieses Haus zu welchen Tageszeiten nutzen und wie viele Räume und kann dann darauf speziell die Heizungssteuerung, aber natürlich auch den Stromverbrauch weiterer Geräte ausrichten. Wie sieht es jetzt mit den Einsparchancen solcher Systeme aus? Es gibt wir machen selber gerade eine Untersuchung dazu in meiner Forschungsgruppe, aber da liegen noch nicht so viele Ergebnisse vor, die ich zeigen könnte. Aber ich kann hier ein Ergebnis zeigen aus einer Smart Home Studie aus Rösrath, aus der Nähe von Düsseldorf, wo 120 Smart Home Haushalte untersucht wurden, vorher-nachher Messungen und wo also doch einige klare Energieeinsparungen realisiert werden konnten. Ja, im Extremfall sogar bis zu 30% Energieeinsparungen. Aber es gab eben auch jede Menge Mehrverbraucher, also Haushalte, die deutlich mehr verbraucht haben nach der Smart-Home-Installation. Das heißt, durchschnittlich kam es nur ungefähr zu einer Einsparung von 4%. Das ist mehr oder minder ein Nullsummenspiel, ein kleiner Beitrag. Wenn man jetzt aber noch einrechnen würde, was die Herstellung der Smart Home Devices, der Steuerungsunit, der Sensoren und so weiter mit sich gebracht würde, dann wird man, und das zeigt unsere eigene Untersuchung, so viele Zahlen haben wir schon, dann wird man mit diesen 4% nie den ökologischen Break-Even erreichen, weil die Herstellung der Geräte ist sozusagen zu so energieintensiv, dass mindestens 6-8% Einsparungen erzielt werden müssen, um überhaupt einen kleinen Beitrag zu erzielen. Ich komme auf den zweiten Sektor, nämlich Mobilitätswende. Eben habe ich gesagt, ein 100% erneuerbarer Energiesystem wird nur durch mehr Digitalisierung funktionieren. Aber Achtung, mehr Digitalisierung darf natürlich nicht bedeuten, dass wir mehr Gadgets im Haus haben oder mehr Anwendungen fahren, die das Einsparpotenzial dann wieder auffressen. Bei der Mobilitätswende, worum geht's da? Natürlich weg vom Verbrennungsmotor, vor allen Dingen aber auch weniger Verkehr auf der Straße, mehr Verkehr in klimafreundlicheren Verkehrsmitteln, wie etwa dem ÖPNV oder dem nutzungsgeteilten Verkehr. Worüber wird in der Digitalisierung vor allen Dingen gesprochen? Zum Beispiel in der Studie von GESI, die ich eben zitiert habe, wo davon ausgegangen wird, dass 20% CO2-Emissionen auch im Verkehrsbereich realisiert werden können. Da geht es vielfach um das sogenannte vernetzte Fahren. Also das fängt schon da an, dass man unsere Autos mit über Google Maps mit den Staunachrichten vernetzt, ja, um dadurch ganz trivial im Alltag flüssigere Verkehrsströme zu organisieren. Wenn Sie sehen auf Ihrer App, wo gerade Stau ist und Sie nehmen eine andere Route, dann werden Sie etwas weniger CO2, emittieren, weil Sie nicht stundenlang im Stau stehen und kein Stop-and-Go haben. Ob natürlich hierdurch ein Beitrag zum Klimaschutz, der noch dazu nennenswert ist, erzielt werden kann, steht mal auf dem anderen Blatt. Etwas futuristischer als jetzt Google Maps und die Staumeldungen ist das sogenannte vernetzte Fahren, wo Fahrzeuge miteinander in Kommunikation treten, wo aber auch die Motorentechnologie in den Fahrzeugen, na gut, nicht in diesen alten Fahrzeugen, das sind dann etwas modernere, dann eben durch Smart Driving, Eco-Driving Modes und so weiter getrieben wird und wo dadurch gegebenenfalls wiederum konstantere Verkehrsflüsse, optimalere Routen, Logistik, vor allen Dingen auch in der Güterverkehrsbranche erzielt werden kann. Das Interessante ist nur, dass die Verkehrsplanung, zum Beispiel des Bundesverkehrsministeriums, davon ausgeht, dass wir einen steigenden Verkehr sowohl im Güterverkehrsbereich als auch im privaten Automobilverkehr sehen werden. Die Schätzungen sind so, dass ungefähr bis 38% der Güterverkehr ansteigen soll auf der Straße bis zum Jahr 2030 und ungefähr um 10% im privaten Automobilverkehr. Und jetzt kommt der Witz. In diesen Annahmen oder Prognosen des Bundesverkehrsministeriums wird gleichzeitig gesagt, dass diese Wachstumsraten nur erzielt werden, wenn die digitale Vernetzung des Verkehrs weiter vorangetrieben wird. Es wird also hier quasi schon der Rebound-Effekt einkalkuliert. Es wird davon ausgegangen, dass die für die bessere Kapazitätsauslastung der Straßen die Digitalisierung vonnöten ist, nicht etwa um CO2 runterzufahren und gefahrene Straßenkilometer zu reduzieren, sondern um diese erwünschten Wachstumspotenziale überhaupt erreichen zu können. Also hier haben wir es sozusagen mit einem ganz klassischen Rebound-Effekt zu tun. Worüber wird noch diskutiert in der Digitalisierung? Verschiedene Formen des autonomen Fahrens. Das ist sozusagen die Speerspitze der Digitalisierung, zumindest im Automobilbereich. Ist wieder ein bisschen out, das Thema, möchte ich mal so salopp formulieren, weil eigentlich kaum noch jemand glaubt, dass so ein Auto wie dieses Google Car hier wirklich in den nächsten Jahren auf die Straßen kommen wird. Noch vor 2-3 Jahren haben sich die Experten selbst mit Schätzungen übertroffen, ob das schon in 2, 5 oder 10 Jahren der Fall sein wird, dass die ganz normal auf der Straße rumfahren. Das gilt heute als eher unwahrscheinlicher. Trotzdem gibt es verschiedene Visionen selbstfahrender Autos. Ja, hier zum Beispiel ganz Hightech, top individualisiert für die Hochverdiener. Google Car auch ein individuelles Verkehrsmittel, aber immerhin ressourcenleicht, wahrscheinlich ziemlich sparsam im Verbrauch. Hier sehen wir ein ein Bulli, der eben als öffentliches Verkehrsmittel auch dienen kann und dennoch selbst fahrend ist. So ein Auto gibt's ja hier auch, gab's in Berlin auch einige Zeit auf dem Eurecampus zu besichtigen. Es gibt verschiedene Studien, auch aus anderen Ländern, die berechnet haben, was würde denn jetzt die Einführung autonomer Fahrzeuge für den Verkehrsbereich bringen. Hier habe ich keine CO2-Emissionen, sondern Fahrzeugkilometer. Und diese Studie von Friedrich und Hertel berechnet mal für die Region Stuttgart, wie das aussehen kann. Und es kann eben sehr unterschiedlich aussehen. Also in einem Szenario, wo das selbstfahrende Auto, ich greife mal diese beiden hier raus, wo das selbstfahrende Auto ohne Abstimmung einfach additional zum bestehenden Verkehr, öffentlichen Verkehr und auch privaten Verkehr noch zusätzlich ins System integriert wird, könnte es sogar sein, dass die gesamtgefahrenen Kilometer in der Region Stuttgart um 40% zunehmen. In einem Best-Case-Szenario, wo diese selbstfahrenden Autos in sehr kluger Kombination mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geplant werden, so dass sie denen nicht den Rang ablaufen und zu verstärkten Gelegenheitsfahrten einladen, sondern wo sie quasi so auf der letzten Meile die Menschen per selbstfahrendem Minibus zur U-S-Bahn, Straßenbahnstation oder Bushaltestelle bringen, damit sie dann auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen können, kann es eine Reduktion von 36% der Straßenverkehrskilometer geben. Es kommt also extrem darauf an, wie diese Systeme gestaltet werden, wie die zum Beispiel Anbieter von Robotaxis, ja, die dann rund um die Uhr selbstfahrend Menschen von A nach B bringen, wie die dann lizenziert werden, sodass die selbstfahrenden Autos tatsächlich einen Beitrag leisten zur Verkehrswende. Was in diesen, weil es ja auch um Fahrzeugkilometer geht und nicht um Energieverbrauch oder CO2-Emissionen, trotzdem noch vergessen wird, ist, dass selbst in dem Best-Case-Szenario man natürlich fragen muss, was kostet denn die Infrastruktur und der Betrieb dieser selbstfahrenden Autos nochmal wiederum an Energie und übrigens auch Material. Und da haben wir in unserem Buch Smarte grüne Welt mal so eine überschlägige Rechnung gemacht, wie datenintensiv solche Autos sind. Selbstfahrende Autos sind nämlich extrem datenintensiv. Die können über das Radar, die räumliche Ortung und so weiter, über das GPS-System, über die Kameras, aber vor allen Dingen auch über den Inflow von 3D-Kartenmaterial, die diese Autos laufend abrufen auf dem Netz, um das, was sie scannen, mit dem Karten vergleichen zu können. Gut und gerne in einem 24-Stunden-Betrieb als Robotaxi 4000 Gigabyte Daten pro Tag umsetzen. Was ist das für eine Größenordnung? Dann würden, diese Zahl mal angenommen, 1,5 Millionen solcher Autos so viel Daten generieren, wie heute die 3 Milliarden Menschen, die online sind. Also das heißt, nochmal zurück hierzu, selbst in diesem Best-Case-Szenario müssen wir uns natürlich noch fragen, wie Daten und damit auch Energie- und rechenintensiv sind in diese Anwendungen. Und zweitens, ist das eigentlich etwas, was man skalieren kann? Ja, dass erstmal überhaupt nur in allen Großstädten der Welt wirklich ein hoher Anteil des Verkehrs über selbstfahrende Autos abgeleistet wird, geschweige denn auch auf dem Land und weltweit. Eine große Chance, aber unzweifelhaft von Digitalisierung sehen wir natürlich im Bereich des ÖPNV. Das ist ja hier ein ganz triviales Bild. Diese Bike-Sharing-Systeme sind ja ein super Beispiel für das Internet of Things, das Internet der Dinge, die eben ganz alltagstauglich dazu beitragen, dass wir sehr niedrigschwellig mit dem Fahrrad durch fremde Städte, wo wir kein eigenes Fahrrad haben, reisen können oder eben auch mal in einer Stadt wie Berlin statt auf ein Taxi oder auf ein öffentliches Verkehrsmittel mal auf ein noch klimafreundlicheres Fahrrad umzusteigen. Auch im Carsharing, wenn es denn klug gestaltet wird, liegen Chancen. Und insgesamt liegt die größte Chance, glaube ich, in der sogenannten Multimodalität. Also, dass es jetzt zunehmend Apps in Entwicklung gibt. Das ist in Berlin zum Beispiel Yelby von der BVG. Aber es gibt auch in etlichen anderen Städten in Deutschland, Leipzig, Lüneburg und vielen anderen Städten, wird daran gearbeitet, dass es eben Plattformen gibt, wo Nutzerinnen und Nutzer multimodal verschiedene Verkehrssysteme miteinander verbinden können, um von A nach B zu kommen und dadurch noch stärkere Anreize haben auf das Automobil als leider ja immer noch für viele Menschen erstbeste Option des Verkehrsmittels verzichten zu können. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Zeit. Noch 7 Minuten. Dann lasse ich jetzt den nächsten Block, nämlich die Konsumwende, weg und springe jetzt mehr oder weniger nochmal zu meiner Gliederung Und nachdem ich Chancen und Risiken zumindest in zwei Bereichen untersucht habe, nochmal, wie ist denn unser Fazit? Wir haben ganz viele andere Bereiche auch untersucht. Können Sie alles gerne nachlesen in unserem Buch Smarte Grüne Welt. Wir haben ganz alltagstaugliche Sachen untersucht, wie trägt Streaming zur CO2-Reduktion gegenüber DVD-Verleih oder Fernsehen gucken bei. Wie sieht's aus mit Musikstreaming? Wie sieht's aus mit E-Book-Readern und Ähnliches? Wir haben uns auch Smart Factories und anderes angeguckt. Und es ist häufig das, was wir auch schon eben gesehen haben in Ansätzen, so, dass es sich um mehr oder minder derzeit noch ein Nullsummenspiel handelt. Wir haben also auf der einen Seite den IKT-Sektor, der wächst sowohl von der Hardwareproduktion als auch vor allen Dingen von der Anwendung. Das heißt, der direkte Energieverbrauch, um das erstmal zu ermöglichen, steigt. Wir haben auf der anderen Seite Energieeffizienzsteigerung, vielleicht auch einige Potenziale, wo Menschen sich suffizienter verhalten können oder eben im Bereich der Energiewende, hätte ich es gesagt, wo auch Konsistenzsteigerungen erzielt werden können. Aber in der Zusammenschau sieht es doch nicht so aus, dass was wir bisher da beobachten konnten, ein nennenswerter Beitrag zum Klimawandel erzielt worden wäre. Es gibt zwei Studien, die das auch nochmal auf Makroebene ganz schön untersucht haben. Einmal von Sadorski und von Salahuddin und Alam, die auch beide dazu kommen, dass ein Anstieg von Internetnutzern eben eher zu einer Zunahme von dem Stromverbrauch führt. Insofern momentan zumindest nicht davon ausgegangen werden kann, dass Digitalisierung als solches zu einem verringerten CO2-Ausstoß beitragen würde. Wir haben selber gerade eine Studie am Laufen, die auch quantitativ, und das ist so ein bisschen awkward hier, diese Darstellungen, untersucht hat, wie sieht es denn aus, wenn man sich die Produktionsseite anguckt, also wenn Unternehmen stark in IKT investieren, und wie sieht es auf der Konsumseite aus, wenn der Anteil an Online-Shopping in Ländern steigt und hier jetzt über die gesamte OECD-Welt über einen 20-Jahres-Zeitraum betrachtet, wie sich die CO2-Intensität verändert und die Botschaft, und da, ich glaube, darauf kommt es jetzt drauf an, versuchen Sie vielleicht nicht zu sehr ins Nitty-Gritty dieser Studie zu gehen, da müssen wir an der Didaktik der Darstellung noch ein bisschen arbeiten. Die Botschaft der Studie ist, dass eben das Ausschlaggebende ist die Höhe des GDPs. Das heißt, der Digitalisierungsgrad eines Landes, gemessen an zum Beispiel Investments von Unternehmen in ICT, Hardware und Software oder an Online-Shopping, ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Je mehr Digitalisierungsgrad und je mehr GDP, desto mehr Emissionen. Das heißt, wir müssen ein sehr, sehr armes Land sein mit einem hohen Digitalisierungsgrad, um dann dort etwas zur CO2-Reduktion beizutragen. Das führt mich eben zu dieser Gesamtdarstellung nochmal. Die direkten Effekte und die Wachstumseffekte, Rebound-Effekte, Nachfragesteigerung und Ähnliches, die ich auch teilweise angesprochen habe, halten sich in etwa die Waage, überwiegen derzeit leicht gegenüber den Effizienzsteigerungen und den Potenzialen für einen sektoralen Wandel und Strukturwandel, wie man auch sagen würde. Und insofern ist das klare Plädoyer, wenn ich nochmal zu meiner Eingangsfrage zurückkomme, könnte nicht die disruptive Digitalisierung, die das alles so unglaublich schnell möglich gemacht hat, die große Diffusion der Smartphones, von Social Media, von Internet, von PCs und so weiter, könnte das nicht dazu beitragen, dass wir auch in großer Geschwindigkeit etwas für den Klimawandel realisieren? Das, glaube ich, lässt sich klar eher anders formulieren. Es ist nicht die disruptive Digitalisierung, die hier einen signifikanten Beitrag leistet, sondern wahrscheinlich eine, die sehr klug und selektiv gestaltet wird. Also wir brauchen eine klare Gestaltung der Digitalisierung und dann kann sie vielleicht noch stärker einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und ich glaube, das betrifft zum einen die Frage der Politik. Bisher wird der Prozess der Digitalisierung, aber auch in seinen Facetten, viel zu wenig politisch gestaltet. Einige Lichtblicke waren meinetwegen das Verbot von Uber-Dienstleistungen hier in Deutschland, weil das Taxigewerbe rebelliert hat. Da ging es aber nicht um Energie- oder Klimaschutz, sondern um völlig andere Fragen, nämlich um Arbeitsplätze. Aber alles in allem ist Digitalisierung ein extrem gering regulierter Bereich, sei es jetzt in der Energiewende oder im Bereich Mobilität, wo es zwar eine Ethikkommission gab zu selbstfahrenden Autos, aber keinerlei Rahmenrichtlinien hier bisher entworfen wurden. Ich glaube, das muss sich dringend ändern. Es muss viel stärker in den eigenen einzelnen Bedarfsfeldern, aber auch für die Herstellung der Hardware und der Software ökologische und soziale Standards etabliert werden. etwa, dass Geräte länger nutzbar sind, dass Geräte energieärmer sind in der Herstellung, aber vor allen Dingen auch im Gebrauch suffizienter sind. Denn eine ständige Leistungssteigerung von Endgeräten ist für die meisten Nutzerinnen heutzutage überhaupt gar nicht mehr sinnvoll für die Dienstleistungen, die da noch abgerufen werden. Es könnte Standards geben für Streaming zum Beispiel, dass nicht so hochauflösende Filme geguckt werden, sondern eher auf dem Smartphone-Bildschirm eher niedrig auflösendere Filme. Also ich würde jetzt hier sehr ins Detail kommen. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Prozess der Digitalisierung politisch zu steuern, durch Anreize, durch Rahmenbedingungen wie etwa Ökosteuern und schließlich auch durch Regulierung. Aber es braucht natürlich auch genauso kritische Nutzerinnen und Nutzer, also auch Sie und ihr hier im Hörsaal, wo es vielleicht nicht darum geht, dem schneller, weiter und höher mit noch optimierteren digitalen Dienstleistungen zu folgen, sondern wo wir viel verstärkter, viel mehr darüber nachdenken, wie wir Digitalisierung, das Internet, die Apps und so weiter nutzen können als Instrumente, um unseren Alltag, unseren Lebensstil klimafreundlicher zu gestalten. Und darüber können wir ja jetzt vielleicht auch gerne diskutieren. Vielen Dank.